Radio Maria Südtirol, Glaubensforum.
Ein herzliches Grüß Gott und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerfamilie von Radio Maria. Mein Name ist Patricia Di Filippo. Ich begrüße Sie aus dem Sendestudio in Brixen und heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Glaubensforum in Südtirol, Österreich. Und überall dort, wo Sie uns jetzt gerade zugeschaltet haben. Wir dürfen heute wieder ein Thema unseres Glaubens betrachten, und zwar heute mit Herrn Dr. Peter Ecker. Er setzt fort in einem zweiten Teil und spricht zum Thema Leben und Werk des heiligen Petrus Canisius. Ich darf jetzt unseren Referenten, Herrn Dr. Peter Ecker, recht herzlich begrüßen. Ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen, und ich darf auch das Wort jetzt gleich an Sie übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen, und ich bedanke mich für die freundlichen Worte von Frau Di Filippo. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte, heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Jahr begehen wir den 500. Geburtstag des heiligen Petrus Canisius, der als der größte Katechet der Kirchengeschichte gilt. Der heilige Petrus Canisius war der erste deutsche Jesuit und gilt nach dem heiligen Bonifatius als der zweite Apostel von Deutschland. Er hat sich in der Zeit der Reformation darum bemüht, den katholischen Glauben zu verbreiten und zu verteidigen. In unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Herkunft, der Jugend, den Studien und den ersten Einsätzen von Petrus Canisius auseinandergesetzt. Zum Schluss haben wir erfahren, wie Papst Paul III. Den jungen Petrus Canisius mit zwei weiteren Jesuiten nach Deutschland gesandt hat, damit er dort für die Verbreitung und die Verteidigung des katholischen Glaubens wirken solle. Heute wollen wir mit der Lektüre der Biografie von Paul Kovarik fortfahren, die uns von den verschiedenen Einsätzen von Petrus Canisius berichtet. Am Beginn dieser Ausführungen hören wir vom Wirken des Petrus Canisius in Ingolstadt in Bayern. Paul Kovarik schreibt: Betrachten wir das damalige Bild der Kirche nördlich der Alpen, so stoßen wir leider häufig auf einen verweltlichten und satten Klerus, auf eine schlafende Geistlichkeit, die keine Kraft hatte, der Reformation entscheidend Widerstand zu leisten. Die einträglichen Stellen in der Kirche wurden nicht nach Eignung, sondern häufig nach Adel und Geburt verliehen. Viele Priester waren unwissend und vergaßen auf ihr geistliches Amt. Die Kirchen standen leer. Es mangelte an Priesternachwuchs. Die Sitten verwilderten. Die Schulen lagen da nieder. Auch der geistige Mittelpunkt, die Hochschule von Ingolstadt, verlor an Niveau. Johannes Eck, Dekan der Theologischen Fakultät und wirkungsvollster Gegner der Lutheraner, war tot. Es fehlte der wachsame Hirte. Immer mehr Studenten wurden von den Sendlingen aus Wittenberg, der Stadt Martin Luthers, hörig. Diese Entwicklung schmerzte Herzog Wilhelm IV. Von Bayern. Er sah, wie die Kirche in seinem Gebiet immer mehr an Boden verlor und der katholische Glauben im Schwinden war. Da hatte er sich an den Papst gewandt. Der Heilige Vater besprach die Sache mit Ignatius, dem Gründer der Jesuiten, und das Weitere kennen wir ja. Als die Novembernebel über die Donauauen zogen, kamen Canisius und seine beiden Freunde in Ingolstadt an. Ihr Wirkungsfeld war die Hochschule. Von einer Universität in Sachsen war der protestantische Glaube ausgegangen. An einer Universität in Bayern sollte die katholische Erneuerung beginnen. Was die Hochschule Wittenberg für das Luthertum war, bedeutete die Universität Ingolstadt für den Katholizismus. Am 26. November 1549 erschienen die drei Theologen an ihren Lehrstühlen. Sie begannen ihre Vorlesungen mit einem Gebet. Das war zwar gegen die akademischen Gepflogenheiten, doch sie hatten von Anfang an den obersten Zweck vor Augen: Christus in die Herzen der Zuhörer zu pflanzen. Sie wussten, dass es im Grunde nur einen Kampf gab, für oder gegen Christus. Der Herr hatte seinen Aposteln zugerufen: Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Im Vertrauen auf sein Wort und mit der festen Zuversicht, dass Christus siegen werde, gingen sie ans Werk. Canisius beschränkte seine Tätigkeit nicht nur auf die Universität. Auch außerhalb der Hörsäle wirkte er weiter. Er ließ aufgeschlossene Studenten in seine Wohnung kommen und erteilte ihnen Privatunterricht. Für arme Schüler sammelte er Geld. Er unterrichtete auch die Kinder. Die jungen Leute folgten ihm wie einem Vater. Er ging auch in die Spitäler und besuchte die Kranken. Nicht genug. Er predigte in den Kirchen oder unter freiem Himmel. Sein Seeleneifer wurde belohnt. Kamen früher nur 2-3 Leute zur Messe, so mehrten sich jetzt die Besucher. Bald wurde die Kirche zu klein. Die Leute standen vor der Tür und lauschten an den Fenstern. Seine Vorgesetzten waren von seiner Arbeit an der Universität so begeistert, dass man ihn zum Rektor wählte. Später trug man ihm sogar das Amt des Vizekanzlers an. Dies wahrscheinlich, um ihn für ständig an Ingolstadt zu binden. Aber Gott hatte anderes mit ihm vor. Es wartete bereits ein neuer, größerer Wirkungskreis auf ihn. Der König von Österreich, Ferdinand I., ein sehr katholisch gesinnter Herrscher, hatte 1551 die Jesuiten nach Wien gerufen. Für das neu gegründete Kollegium im Dominikanerkloster brauchte er noch ein paar tüchtige Lehrer und wandte sich deshalb an den Papst um Hilfe. Canisius und sein Gefährte Gaudanus erhielten die Weisung, sich nach Wien zu begeben. Das war im Februar 1552. Da waren die Ingolstädter sehr traurig. Bei der Abschiedspredigt, die Canisius hielt, flossen reichlich Tränen. Viele Menschen, darunter Magistrate, Geistliche und Professoren, gaben ihm und seinen Gefährten das Ehrengeleit, als sie zur Donau schritten, wo das Schiff wartete, das sie nach Wien bringen sollte. Nach einer abenteuerlichen Schifffahrt auf einem winterlich angeschwollenen Donaustrom traf Canisius mit seinem Begleiter am 9. März 1552 in Wien ein. Die Lage der Kirche in Österreich, Ungarn und Böhmen, dem heutigen Tschechien, war noch trauriger als in Bayern. In Stadt und Land war fast alles religiöse Leben erloschen. Die Geistlichkeit, lau und verweltlicht, war tief in der Achtung der Gläubigen gesunken. Es herrschte viel Zuchtlosigkeit in den Klöstern. Die Protestanten fanden beim Adel ihre beste Stütze. So mancher Landgraf hoffte, im Falle eines Übertritts zum Protestantismus das Kirchengut einstreifen zu können. Viele Priester waren von der neuen Lehre angesteckt. Bereits in der Burgkapelle getraute man sich, antikatholisch zu predigen. Auf der Kanzel des Stephansdomes sprach ein abgefallener Kirchenmann offen gegen den Zölibat und ermunterte die Mönche, ihre Klöster zu verlassen und so wie Luther zu heiraten. Führende Vertreter der verschiedenen gesellschaftlichen Stände drohten, es gäbe Aufruhr und Gewalt, wenn nicht freie Religionsausübung gestattet werde. König Ferdinand I., der als Habsburger am spanischen Hof in Madrid aufgewachsen war, hatte es nicht leicht in Wien. Er war streng katholisch, aber auch konziliant und versöhnungsbereit. Er sah, dass die Stadt noch an den Folgen der letzten Türkenbelagerung im Jahr 1529 litt. Im benachbarten Ungarn tatrampelten immer noch die Hufe türkischer Reiterpferde die Steppen. Der islamische Halbmond brannte darauf, eines Tages anstelle des Kreuzes die Turmspitze des Stephansdomes in Wien zu krönen. Im Falle eines erneuten Türkenangriffs brauchte man zur Verteidigung der Stadt jeden Mann, auch die Protestanten. Angesichts dieser Tatsache machte der König den Protestanten Zugeständnisse. Die theologische Fakultät an der Wiener Universität führte schon lange ein Schattendasein. Die Folge war ein katastrophaler Priestermangel. Seit 20 Jahren war nicht ein neuer Priester geweiht worden. Nun setzte man alle Hoffnung auf die Jesuiten, dass sie den Dingen eine neue Wende gaben. Canisius begann geduldig sein Aufbauwerk mit der Bildung und Erziehung der studierenden Jugend. Der König übertrug ihm auch die Sorge für das erzherzogliche Kollegium, eine Stiftung für junge Hochschullehrer. Für eine Weile wohnte Canisius dort, saß am gemeinsamen Tisch und bemühte sich mit Wort und Tat um die sittliche Erneuerung der ihm Anvertrauten. Er fühlte sich in diesem Haus aber nicht wohl und war froh, als er wieder ins Kolleg zu seinen Ordensbrüdern zurückkehren durfte. Nach seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule bestieg er die Kirchenkanzeln und verkündete dem Volk das Wort Gottes. Bei seiner ersten Predigt in der St. Jakobskirche waren nur 8 bis 10 Zuhörer anwesend. Doch rasch wurden es mehr. Es dauerte nicht lange, da wurde der Zustrom so groß, dass er in geräumigere Gotteshäuser umziehen musste, wie in die Kirche Maria am Gestade. Schließlich musste er im Stephansdom predigen. König Ferdinand I. ernannte ihn zum königlichen Hofprediger. Im Herbst 1552 wütete die Pest in Wien und raffte Tausende von Erwachsenen und Kindern hinweg. Canisius und seine Mitbrüder waren Tag und Nacht unterwegs. um den Kranken und Sterbenden Medikamente, Kleider und Nahrungsmittel, vor allem aber die Tröstungen der Kirche zu überbringen. In den Weihnachtstagen dieses Jahres ging Canisius aufs Land hinaus, um eine priesterlose Pfarrei unter seine Fittiche zu nehmen. Er gab den Kindern Religionsunterricht, bestieg jeden Tag die Kanzel der Kirche und besuchte die Kranken und Verlassenen. Canisius empfand tiefes Mitleid, als er die ungeheure seelische Not auf dem Lande sah. Es gab in Niederösterreich 250 Pfarreien ohne Priester. In der Fastenzeit des Jahres 1553 trieb es ihn wieder zur armen Landbevölkerung hinaus. Er stapfte über tief verschneite Wege und durch grimmige Kälte. Davon ließ er sich ebenso wenig abschrecken wie von der Gefahr, mit Wölfen oder Straßenräubern Bekanntschaft zu machen. Die Not der Menschen und ihre unsterblichen Seelen vor Augen zog er unverdrossen und furchtlos von Dorf zu Dorf, predigte von den Kanzeln und spendete die Sakramente. Er achtete weder auf den Spott der Andersgläubigen noch auf die Winterkälte. Nur die Pflicht war es, die ihn wieder nach Wien rief und sein apostolisches Wirken auf dem Land begrenzte. Der König hatte natürlich große Freude an solch rastlosem Seeleneifer. Er bezeichnete die Jesuiten als seine Söhne. Canisius stand in seiner besonderen Gunst. Er gedachte sogar, ihn zum Bischof von Wien zu machen. Und das kam so. Am 20. Mai 1553 starb Bischof Wertheim. Der König hatte das Recht, einen neuen Bischof zu ernennen. Der Papst brauchte nur die Bestätigung hierfür zu geben. Wer sollte der neue Mann sein? Darüber machte sich auch der in Wien lebende Domherr Burkhard van den Berg, ein Verwandter von Petrus Canisius, Gedanken. Dieser Geistliche glaubte es, der Familienehre schuldig zu sein, hier seinen Einfluss geltend zu machen, um seinen Verwandten auf den Bischofsthron von Wien zu hieven. Van den Berg ging also zu Nuntius Martin Engor, gewann ihn für seine Idee und der Nuntius eilte in die Hofburg, um Canisius dem König als Bischof vorzuschlagen. König Ferdinand stimmte freudig zu. Es bedurfte nur mehr der Unterschrift des Papstes, damit Canisius zum Bischof von Wien geweiht werden konnte. Da hatten die Herrschaften aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Canisius ging zum Nuntius und beschwor den Botschafter des Papstes, ihn zu verschonen. Als einfacher Jesuit könne er gehen, wohin die Not der Kirche ihn rufe. Als Bischof aber sei er gebunden. Doch seine Worte fruchteten nichts. Da rief Canisius seinen Ordensgeneral Ignatius zu Hilfe. Und erst Ignatius gelang es, den Nuntius und den König von ihrem Plan abzubringen. Canisius blieb von der Bischofswürde verschont und konnte dadurch viel mehr für das Reich Gottes wirken. Er war allerdings bereit, für ein Jahr das Wiener Bistum zu verwalten. Nun aber wird es höchste Zeit, dass wir auch noch über eine andere Arbeit berichten, die Canisius über Jahre hindurch vollbracht hat. Bei dieser Arbeit ging es um die Verfassung des berühmten Katechismus. Das wirksamste Mittel der Protestanten zur Verbreitung ihrer Lehre war das gedruckte Wort, die Presse. deren Bedeutung man in der Kirche außer Acht gelassen oder völlig unterschätzt hatte. Während die Protestanten die Länder mit einer Flut von Schmäh- und Propagandaschriften überschwinden, herrschte auf dem Gebiet des katholischen Pressewesens ein verhängnisvolles Manko. Bereits 1525 hatte Luther seinen Katechismus geschrieben, den seine Anhänger bis in den letzten Winkel des Reiches verbreiteten. Es gab zwar auch einige katholische Katechismen, doch die fanden wenig Anklang, denn sie waren zu weitschweifig und hochgestochen. König Ferdinand zeigte das wirksamste Gegenmittel zur Bekämpfung der Glaubenspropaganda der Protestanten auf. Er beauftragte die Jesuiten, ein Handbuch der christlichen Lehre zu verfassen, einen Katechismus, der das gesamte katholische Glaubensgut übersichtlich, klar und in leicht fasslicher Weise darlegen sollte. Auch in diesem Fall fiel des Königs Auge auf Petrus Canisius. Der Zugereiste war noch nicht lange in Wien. Da musste er neben seinen vielen anderen Aufgaben auch noch diese schwierige Arbeit auf sich nehmen. Canisius machte sich ans Werk und schuf in vielen Tagen und Nächten einen Katechismus, der ein beispielloser Erfolg werden sollte. Das Buch erschien 1555 zunächst in lateinischer Sprache unter dem Titel Summa Doctrinae Christiane, auf Deutsch Summe der christlichen Lehre. Im Jahr darauf folgte die deutschsprachige Ausgabe. Der König war begeistert und auch vom Ordensgründer Ignatius kam höchstes Lob. Das Werk enthielt 211 Fragen und Antworten. Im Mittelpunkt stand Christus, die Quelle allen Lichtes. Er beherrscht alles und zieht alles an sich. In dem Katechismus wurden Luther, Melanchthon, Zwingli und Hus, also die führenden Protestanten, nie genannt. Nach Königs Ferdinands Willen, sagt Canisius, sollte das Buch auf sanfte Weise die Gefallenen aufrichten und die Verirrten auf den rechten Weg zurückführen. Das Buch war aber noch ziemlich gelehrt und deshalb ungeeignet für die weniger Gebildeten. So verfasste Canisius noch im Jahr 1556 seinen kleinen Katechismus, der nur noch 59 Fragen enthielt. Für die studierende Jugend ließ er 1558 noch einen dritten, nämlich den mittleren Katechismus erscheinen, und dieser war ihm am besten gelungen. Der Katechismus war ein unvergleichliches Geschenk an die Christenheit. Der Katechismus des Petrus Canisius fand rasch weiteste Verbreitung und Anerkennung. Selbst die berühmte Universität der Sorbonne in Paris, die den Jesuiten nicht gerade freundlich gesinnt war, zollte dem Werk Beifall. Wenige Bücher der Weltliteratur sind so oft gedruckt worden wie dieser Katechismus. Noch zu Lebzeiten von Petrus Canisius erschien das Buch in mehr als 200 Auflagen. Der Katechismus wurde auch in 15 Sprachen übersetzt. Bis in das 19. Jahrhundert hat sich das Unterrichtswerk an den Schulen behauptet. Viele Katechismen der Neuzeit diente es als Grundlage und Vorbild. Es ist nicht abzuschätzen, wie viele Seelen Canisius allein durch diese schriftstellerische Arbeit zum reinen katholischen Glauben zurückgeführt oder in der Wahrheit bestärkt hat. Das Buch rief natürlich auch ärgsten Unwillen und Zorn bei den Gegnern hervor. Es gab bei den Protestanten einige Streittheologen, die sehr ausfällig und gehetzig wurden. Der Stuttgarter Prediger Usiander führte aus, der Katechismus beweise, dass der Teufel die Jesuiten ganz und gar eingenommen habe. Der Vorsteher der Magdeburger Protestanten Wiegand sprühte vor Zorn und nannte Canisius in Anspielung auf seinen Namen Canis, das Wort bedeutet ursprünglich Hund, einen Hundsmönch. Ja, man beschimpfte ihn auch mit Ausdrücken wie greulicher Gotteslästerer, grober Tölpel, Wolf, Papstesel, schwindelhaftiger Geist und noch anderen derbheiten. Canisius ertrug die Beleidigungen mit Fassung und nahm Zuflucht zum Gebet. In einem Brief an seinen Ordensgeneral schrieb er: Ich gelte jetzt als Hauptfeind der Lutheraner und werde durch Schmähschriften in ganz Österreich verleumdet. Der Name Jesu sei gebenedeit, für den wir würdig erachtet werden, Schmach zu erleiden und Unbill zu ertragen. Bald aber wartete eine neue Aufgabe auf Petrus Canisius, die ihn von Wien weiterziehen ließ. Nun hören wir ein wenig Musik.
Liebe Hörerfamilie von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet beim Glaubensforum heute mit Dr. Peter Ecker. Er spricht zum Thema Leben und Werk des heiligen Petrus Canisius. Heute bereits der zweite Teil und ich darf das Wort jetzt wieder an unseren Referenten übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören nun, wie Petrus Canisius von Wien weiterzog und sich in Prag in der heutigen Tschechei niederließ. Die Katholiken Böhmens hatten bereits 1552 König Ferdinand um ein Kollegium der Gesellschaft Jesu gebeten. Es gab im Land keinen einzigen Bischof. Herren der Lage waren die Hussiten, Utraquisten, böhmischen Brüder, Wiedertäufer, Waldenser, Schwenkfeldianer und Lutheraner. Von den Katholiken waren im Alten Reich des heiligen König Wenzel nur ein kläglicher Rest, etwa 4%, geblieben. Der Ruf um Hilfe wurde abermals laut, als König Ferdinand im Jahr 1554 durch sein Kronland Böhmen reiste. Sein Reisebegleiter, der Bischof von Laibach, schlug den Eubin als Standort für eine Jesuitenniederlassung vor. Das war ein 3-Tages-Reisen von der Hauptstadt entferntes Zölestinerkloster bei Zittau an der schlesischen Grenze. Eubin lag in einer Waldeinsamkeit, wo Füchse und Hasen sich gute Nacht sagten. Das Kloster thronte kühn auf einem alleinstehenden Schroppen Sandsteinfelsen. In den Hussitenkriegen war das Kloster stark beschädigt worden. Zurzeit lebte nur noch ein einziger Mönch in diesem Kloster. Als Petrus Canisius von diesem Angebot erfuhr, lehnte er es entschieden ab. Denn er wollte ja nicht die Habichte und Krähen bekehren, die dort in den Lüften um das Kloster kreisten, sondern die Menschen. Und diese lebten nun mal besonders in Städten wie Prag, das sein Gegenvorschlag war. Der König verstand Petrus Canisius und setzte sich nun seinerseits für die Errichtung eines Kollegiums in der Hauptstadt Prag ein. Im Juli 1555 trat Canisius in Prag ein und nahm Quartier im Kloster der Kreuzherren, wo er mit besonderer Herzlichkeit empfangen wurde. Sodann ging er auf Suche nach einem geeigneten Platz. In der Altstadt, nahe der berühmten Karlsbrücke, fand er seinen Standort. Es war das Dominikanerkloster zum heiligen Clemens, das allerdings von den Hussiten fast völlig zerstört war. In einem notdürftig wiederhergestellten Teil des Gebäudes wohnten noch 5 Dominikaner, die kaum genug zu essen hatten. Sie waren gerne bereit, mit den Jesuiten zu tauschen und dafür in das schöne Agneskloster außerhalb der Stadt zu übersiedeln. Unverzüglich wurde mit dem Umbau begonnen. Da aber die Kasse des Königs fast leer war, machten die Bauarbeiten nur langsam Fortschritte. Am 21. April 1556 trafen die ersten 12 Jesuiten aus Italien ein. Diese hatten anfangs große Not zu leiden. Das Dach des Klosters war noch so schadhaft, dass man zur Winterzeit im Haus durch Schnee und Wasser warten musste. Geheizt konnte nur im Speisesaal werden. In der Kirche bestand Einsturzgefahr. Die ersten Jesuiten waren so arm, dass sie wochenlang nicht auf die Straße gehen konnten, weil sie keine ordentlichen Kleider hatten. Und doch herrschte aller Not zum Trotz Frohsinn und Heiterkeit im Haus. Canisius schrieb nach Rom: Wir sind fröhlich im Herrn und vertrauen vollkommen auf Gottes Vorsehung. Sein Vertrauen wurde belohnt. Bald fand die Not ein Ende. Allerdings wurde die Freude getrübt durch Störaktionen der Kirchenfeinde. Einmal, als Canisius in der Clemenskirche die heilige Messe las, warf ein Kirchenhasser einen Stein durch das Fenster der Kirche. Ein anderes Mal geschah es, dass ein Böhme nach der Wandlung auf den zelebrierenden Priester losstürzte, ihm Götzendienst vorwarf und ihm einen Faustschlag versetzt hätte, wenn nicht der Messdiener dazwischen gefahren wäre. Ein Befehlshaber der Hofburgwache warnte sie. Einige Lutheraner hätten beschlossen, den Jesuiten auf der Karlsbrücke, über die sie oft gehen mussten, aufzulauern und sie ebenso, wie das einst mit dem heiligen Nepomuk geschehen war, in die Fluten der Moldau zu werfen. Canisius und seine Freunde erhielten deshalb für eine Zeit lang Begleitschutz, wenn sie über die Karlsbrücke gehen mussten. Dessen ungeachtet feierten die Jesuiten am 29. Juni 1556 im neu erbauten Speisesaal mit ihren Freunden und Wohltätern ein frohes Familienfest. Am 8. Juli wurden die Schulen, vorerst die unteren Klassen, eröffnet. Der Erzherzog schickte zum Schmücken der Kirche seine Wandteppiche aus der Burg. Die Domherren sangen mit wohltönenden Stimmen das Hochamt. Ein Lehrer riss die Zuhörer mit einer zündenden Rede mit. Da Ignatius erlaubt hatte, dass man in der Schule auch Knaben aufnehme, die unter beiderlei Gestalten zu kommunizieren gewohnt waren, schickten auch Hussiten, die dem katholischen Glauben kritisch gegenüberstanden, ihre Söhne ins Canisianum, wie das umgebaute Clemenskloster genannt wurde. Die Hussiten hatten es nicht zu bereuen, denn schon bald hieß es unter ihnen, dass ihre Söhne bei den Jesuiten in einem Monat mehr lernten als anderswo in 2 Jahren. Dankbare Eltern und Freunde schickten zur Auffüllung der Speisekammer Hasen, Hirsche und Wildschweine ins Haus. Man überreichte die Gaben mit so viel Herzlichkeit und Nachdruck, dass es beleidigend gewesen wäre, sie abzulehnen. Das Prager Jesuitenkollegium entwickelte sich zu einer stattlichen Anlage von Gebäuden, Nebengebäuden und Gärten. Es wurde zu einem bedeutenden katholischen Stützpunkt inmitten einer andersgläubigen Umwelt. Im Sommer 1556 besuchte Canisius von Prag aus das Ingolstädter Kollegium. Dort fand er ein wichtiges Schriftstück vor, eine Urkunde. Der Text besagte Folgendes: Am 9. Juni 1556 hatte der Gründer der Jesuiten, Ignatius, ihn zum ersten Provinzial einer oberdeutschen Ordensprovinz ernannt. Zu dieser Ordensprovinz gehörten Süddeutschland, die Schweiz, Österreich und Böhmen, das heutige Tschechien. Also Süddeutschland, Schweiz, Österreich und Böhmen. Wenige Tage danach trat die Nachricht ein, dass Ignatius am 31. Juli gestorben sei. In seine Trauer um den Ordensgründer mischten sich heilige Freude und Zuversicht. Canisius schrieb: Er ist so glücklich, denn er ist ins himmlische Vaterland zurückgekehrt. Hat er ja stets so gelebt, dass er nicht schlecht sterben konnte. Vom Himmel herab wird er für uns noch besser sorgen, als er es hier auf Erden vermochte. Möchte ich doch eines solchen Vaters würdiger Sohn sein. Möchte ich auf seine Fürsprache wenigstens den Schatten seines Geistes erlangen. Es war ein gewaltiges Arbeitsprogramm, das Petrus Canisius in den Jahren von 1556 bis 1580 als Provinzial bewältigte. Unter den Anforderungen, die sein neues Amt an ihn stellte, er war 13 Jahre lang Provinzial, schien seine Person sich zu verdoppeln. Wie konnte er das alles nur schaffen? Der Einblick auf den Wert der ewigen Güter, verbunden mit der Liebe, die im Nächsten das Kind Gottes sieht, für dessen unsterbliche Seele Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gab ihm jene wunderbare Kraft. Canisius war ein Mann, der ganz aus dem Geist Gottes lebte und der sich Christus zu innerst verbunden fühlte. Die katholische Kirche in Deutschland wieder aufzubauen, das war das Hauptziel seines Lebens. Sein Reformgedanke ging von der Grundanschauung aus, nicht das Volk, sondern die höheren Stände trugen durch ihre Nachlässigkeit und Gesinnungslosigkeit die Hauptschuld am Schaden, den die Kirche erlitten hatte. Bereits Papst Hadrian VI. Hatte im Jahr 1522 gesagt, die Glaubensspaltung ist die Strafe Gottes für die Sünden der Menschen, besonders für jene der Priester und Prälaten. Soweit die Worte von Papst Hadrian, dem VI. Wir finden daher Canisius nicht nur bei der Seelsorge am Volk durch Unterricht und Predigt, sondern auch bei den kirchlichen Würdenträgern und Fürsten, um sie zur unverfälschten Ausübung ihres verantwortungsvollen Amtes anzuhalten. Alle Menschen, von der kleinen Magd angefangen bis zum Bischof, bedurften der Stärkung des Glaubens und des Ansporns zum Guten. Auch sein Orden musste gestärkt und weiter ausgebreitet werden. Und immer wieder finden wir Petrus Canisius umringt von Kindern, denen er vom Heiland und von der Mutter Gottes erzählt. Die Heranbildung einer christlichen Jugend in Schulen und Kollegien war ihm ein Herzensanliegen. Orte, an denen er Schulen gründete oder bei der Gründung mithalf, waren Ingolstadt, Wien, Prag, Köln, Trier, Freiburg im Breisgau, Zabern im Elsass, Dillingen, München, Landsberg am Lech, Würzburg, Innsbruck, Mölsheim im Elsass, Hall in Tirol, Speyer, Landshut und Freiburg in der Schweiz. Wir finden ihn beim Konzil in Italien, wo die Kirche neu gestärkt wurde, als Vermittler und Vertrauensmann des Papstes. Dann sehen wir ihn wieder als Domprediger in Augsburg. Zudem gab es auch Arbeit in der Verwaltung und Kirchenpolitik. Einen eifrigeren Arbeiter und Apostel hatte die Kirche damals nicht aufzuweisen. Mal reiste er nach Eichstätt und Worms, dann wieder nach München und Passau. Bald rollte der Wagen nach Straßburg oder Nürnberg. Bald ging die Radspur bis nach Krakau und Petrikau, der polnischen Reichstagsstadt. Der Kutscher trieb die Pferde durch Italien, die Schweiz, Belgien, Holland und durch viele österreichische und deutsche Gaue. Es war ein langes, mühsames, oft gefahrvolles Reisen. Wir können ihm nicht überall hin folgen. Petrus Canisius hat im Laufe der Jahrzehnte bei seinen Einsätzen für das Reich Gottes ungefähr 100.000 Kilometer zurückgelegt. In der damaligen Zeit eine unvorstellbare Strecke. Vergessen wollen wir auch nicht den Schriftsteller Canisius. Es wurde damals der Kirche durch das geschriebene Wort mehr Schaden zugefügt als durch das gesprochene. Von den Schriften Luthers, die alles Katholische entstellten, Emotionen aufstachelten und die Gemüter vergifteten, war ganz Deutschland überschwemmt. Da waren die Druckwerke des Jesuitenpaters die beste Antwort auf die Schriftenflut der Protestanten. Jedoch im Gegensatz zu ihrer oft sehr leidenschaftlichen und gehässigen Ausdrucksweise blieb Canisius immer sachlich und vornehm. Er vermied jedes harte und verletzende Wort. Die reine Wahrheit sollte überzeugen und die Irrlehrer zur Einsicht bewegen. Nie zeigten Canisius und seine Freunde den Protestanten gegenüber auch nur das geringste Zeichen von Lieblosigkeit und Verachtung. Als sein Freund Lindanus, der spätere Bischof von Gent, eine scharfe Polemik gegen die Andersgläubigen verfasst hatte, tadelte ihn Canisius. Mit solcher Arznei heilen wir keine Kranken, schrieb er ihm, sondern machen sie nur umso unheilbarer. Die Wahrheit muss weise, zeitgemäß und besonnen verteidigt werden. Viele Andersgläubige konnte Canisius überzeugen und zur Kirche zurückführen. Doch der harte Kern der Protestanten war nicht zu überzeugen. Wie schwer es der Heilige mit den Lutheranern hatte, möge der folgende Bericht zeigen. Immer wieder gab es Verhandlungen und Gespräche mit den Protestanten. Nach dem Tod Martin Luthers im Jahr 1546 übernahm Philipp Melanchthon dessen Rolle als Anführer und Sprecher der Protestanten. Melanchthon war Luthers engster Mitarbeiter gewesen. Im Jahr 1555 kam es unter Ferdinand I. zum Augsburger Religionsfrieden, der den evangelischen Landesherren die Gleichberechtigung brachte. Das Reich anerkannte von nun an das augsburgische bzw. lutherische Bekenntnis. Allerdings hatte jetzt der Untertan die Konfession des Landesherrn anzunehmen oder auszuwandern. Wenn also sich ein Landesherr für eine bestimmte Konfession, entweder für den Katholizismus oder den Protestantismus, entschied, so musste sich der Untertan, der in diesem Land wohnte, an den Glauben des Landesherrn anpassen. Ansonsten musste er das Land verlassen und auswandern. Ferdinand I. legte größten Wert auf das Urteil seines Jesuitenpaters. So bestand der König darauf, dass Canisius ihn zum Regensburger Reichstag 1556 begleite, damit er bei den Verhandlungen immer genau wisse, wie weit er ohne Schaden der Kirche den Protestanten entgegenkommen dürfe. Das war sehr gut für den Glauben. Canisius stellte sich entschieden gegen das haltlose Schwanken zwischen den beiden Parteien. Nicht den Ausgleich befürwortete er, sondern die Widerlegung der protestantischen Lehre, um die Menschen wieder für den katholischen Glauben zu gewinnen. Mitte August 1557 trat er die Reise zu einem Religionsgespräch nach Worms an, das auf Verlangen der Protestanten stattfinden sollte. Ungern fuhr er dorthin, denn er hatte bei öffentlichen Disputen mit den Lutheranern bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. 5 ähnliche Veranstaltungen waren bereits über die Bühne gegangen und gescheitert. Solche Gespräche boten den Protestanten nur eine willkommene Gelegenheit, sich in Szene zu setzen und ihre Ideen zu verbreiten. Lieber in Indien betteln gehen, schrieb Canisius an den Generalvikar, als sich in so viele gefährliche, verwickelte Händel zu verstricken, in denen man oft nur ewige Schande erntet und die Rechte des Heiligen Stuhles bloßstellt. Nur aus Gehorsam gegenüber seinem Oberen fuhr er nach Worms, wo die Streitpunkte ausdiskutiert und Einigkeit erzielt werden sollte. Es war eine stattliche Gesellschaft, die ihn bei diesem Religionsgespräch mit den Protestanten erwartete. Die protestantischen Fürsten hatten ihre besten Leute hingeschickt. Am 11. September wurde die Diskussion eröffnet. Jede Partei hatte 6 Sprecher und 6 Beisitzer. Den Vorsitz führte der Bischof von Merseburg. Unter den katholischen Sprechern waren 2 Bischöfe und natürlich unser Petrus Canisius. Melanchthon, der Hauptsprecher der Protestanten, schlug gleich bei der ersten Sitzung einen groben, unhöflichen Ton an. Er erklärte, er und die Seinen würden keinen Fingerbreit von ihrem Weg und ihrem religiösen Bekenntnis abrücken. Das könne niemals die wahre Kirche sein, wo man so gottlose Beschlüsse fasse wie beim Konzil von Trient und wo man wissentlich Götzen verteidige. Ein Vorsteher der Protestanten ereiferte sich über Thomas von Aquin und Duns Scotus und wetterte gegen Ablasshandel und käufliche Totenmessen. Das ging so weiter. Im Gegensatz zu den Protestanten sprachen Canisius und seine Mitstreiter ruhig, milde und voll Freundlichkeit. Sie blieben höflich und beherrscht. Als aber die Angreifer immer heftiger und ausfälliger wurden, erhob sich Canisius und wartete eine Sprechpause ab. In die Stille hinein bat er, man möge doch, anstatt zu schelten, die Liebe walten lassen und sich einer wissenschaftlichen Ausdrucksweise bedienen. Es sei unbestritten, dass es in der Kirche Missstände gäbe. Die wolle man ja aus der Welt schaffen. Man sollte aber ruhig und nicht unter Missachtung des Gegners darüber diskutieren. Er stieß leider auf taube Ohren. Als die Protestanten in ihrer selbstherrlichen und beleidigenden Art fortfuhren, verlor Canisius die Geduld. Rückhaltlos brachte er die theologischen Gegensätze beider Parteien auf den Punkt. In der sechsten Sitzung bezeichnete er es als eine hochmütige Anmaßung, wenn man nur seine eigene Sicht der Heiligen Schrift gelten lasse und alle anderen Erklärungen verwerfe. Er wies darauf hin, dass nicht jeder das Wort Gottes lesen und auslegen dürfe, wie es ihm passe. Denn die Gefahr des Missverstehens und Irrens sei zu groß. Gäbe es keine schwer verständlichen und dunklen Stellen in der Bibel, woher kämen dann die vielen einander widersprechenden Meinungen? Anstatt über eine zweideutige Stelle der Bibel zu streiten, sollte man die Antwort bei denen suchen, die den Sinn der Bibel bewahrt haben, wie er von Anfang an getreu überliefert wurde. Nur dem von Christus eingesetzten Lehramt stehe es zu, die Gläubigen zu belehren über den Sinn und Inhalt der Heiligen Schrift. Wer das Lehramt verwirft, so beendete er seine Rede, trifft die Heilige Schrift selber. Wer den Hüter der göttlichen Wahrheit mundtot machen will, gräbt dem Christentum das Grab. Auf diese Art und Weise verteidigte also Petrus Canisius den Papst und das Lehramt und wies darauf hin, dass der Papst selbst dieses Amt eingeführt hatte, um auf diese Art und Weise die rechte Lehre immer wieder aufrecht zu erhalten. Das war eine so wirkungsvolle Rede, dass für eine Weile vollkommene Stille im Saal herrschte. Melanchthon war zugetreten, dass er die Antwort darauf schuldig blieb. Es fiel ihm vorläufig nichts Besseres ein, als dass er den Katholiken vorwarf, sie hätten da einen richtigen Grollsprecher auf ihn losgelassen. Dann brauchten er und seine Gesinnungsgenossen 14 Tage für eine schriftliche Erwiderung. In diesem Traktat fanden sich dann die üblichen Wörter wie päpstliche Tyrannei, Götzendienst, Messpfaffen, teuflischer Zölibat und noch anderes mehr. An eine Einigung mit den Protestanten war nicht mehr zu denken. Denn es war offensichtlich, dass die Protestanten nicht das bereinigende, annähernde Gespräch suchten, sondern nur die Gelegenheit, sich gegen die Kirche zu wenden. Den Schaden fügten sie sich jedoch selber zu. In ihrer Blindwütigkeit griffen sie einander selbst an. Wegen ihrer Auffassung vom Abendmahl wurden die Zwinglianer von den Lutheranern ausgeschlossen. Sie verließen darauf beleidigt die Stadt. Damit war das Religionsgespräch beendet. Der Diskurs war nicht am Streit der beiden Hauptparteien gescheitert, sondern an den inneren Zwistigkeiten der Protestanten. Von jenem Augenblick an, so bemerkt ein Chronist, beginnt die Ebbe, die rückläufige Bewegung, der Anfang des Niederganges, der protestantischen Strömung in Deutschland. Und Petrus Canisius schreibt an König Ferdinand, das Gespräch hat die Einigkeit der Katholiken durch die Uneinigkeit der Protestanten befestigt. Und er hofft, dass die Menschen jetzt endlich einsehen würden, dass die katholischen Priester keineswegs jene gottlosen und gehässigen Lehren halten, die von ihnen immer behauptet wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen hier, wie also Petrus Canisius mit aller Liebe, aber auch mit aller Klarheit versucht hat, die Protestanten in einer ruhigen, aber fundierten Weise auf die katholische Lehre hinzuweisen. Und das hat damals einen ungeheuren Eindruck hinterlassen. Hier war ein Mann, der als Lehrer auftrat und die katholische Lehre in einer fundierten Weise und mit viel Liebe, aber auch in aller Klarheit zum Ausdruck brachte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen allen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Ein herzliches Vergelt's Gott, lieber Herr Dr. Peter Ecker, an Sie für Ihre wunderbaren Ausführungen und die ganzen Sendungen. Liebe Hörerfamilie, an dieser Stelle endet jetzt das Glaubensforum. Wie immer ist es auch heute aufgezeichnet worden. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie gerne beim Hörerservice in Brixen anrufen unter der Telefonnummer 0472 83 00 94. Dann können Sie eine CD bestellen, die dann gerne zu Ihnen nach Hause geschickt wird. Oder auch, wenn Sie sagen, Sie möchten jemanden eine Freude damit machen, auch dann können Sie anrufen und die CD bestellen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, in unserer Radiothek die Sendung nachzuhören oder herunterzuladen. Sagen Sie es einfach weiter. Ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin noch viel Freude und Inspiration. An dieser Stelle darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Patricia Di Filippo. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für diesen heutigen Tag und freue mich bis zum nächsten Glaubensforum.